Radio Prag, Nachrichten.
Der Kulturminister wird am kommenden Dienstag ernannt. Die tschechische Armee kauft 12 neue Hubschrauber. Das Umweltministerium bekommt zusätzlich 10 Millionen Euro für die Dürrebekämpfung. Präsident Miloš Zeman wird die neuen Kulturminister am kommenden Dienstag auf der Prager Burg ernennen. Dies gab sein Sprecher am Donnerstag via Twitter bekannt. Die Sozialdemokraten haben nach einem 3 Monate schwelenden Streit den Abgeordneten und Ex-Außenminister Lubomír Zaorálek für den Kulturministerposten nominiert. Premier Babiš hat den Vorschlag seiner Koalitionspartner respektiert. Er wird den Ernennungsantrag am Donnerstagabend unterzeichnen, wie er am Donnerstag sagte. Vor der Ernennung will er sich mit Zaorálek noch treffen. Die tschechische Armee wird 4 US-amerikanische Kampfhubschrauber vom Typ Viper und 8 Mehrzweckhubschrauber vom Typ Venom erwerben. Dies teilte Verteidigungsminister Lubomír Metnar bei seinem Besuch im Flieger Horst bei Námještí nad Oslavou am Donnerstag mit. Der Kaufvertrag soll bis Ende des Jahres unterzeichnet werden. Der Gesamtwert liegt bei 14,5 Milliarden Kronen. Das sind etwa 560 Millionen Euro. Eine Kommission hat 2 Angebote in einem Auswahlverfahren beurteilt. Das Umweltministerium hat eine Budgetaufstockung für das kommende Jahr in Höhe von umgerechnet knapp 10 Millionen Euro erreicht. Umweltminister Richard Brabec teilte nach seinem Treffen mit Finanzministerin Alena Schillerová am Donnerstag in Prag mit. Die zusätzlichen Finanzen in Höhe von umgerechnet 10 Millionen Euro sind für den Kampf gegen die Dürre bestimmt. Der Staat wird sie im Rahmen des Programms der Landschaftspflege investieren. Am Jahrestag des Einmarsches der Warschau-Pakt-Truppen haben Unbekannte das Denkmal des Sowjetmarschalls Iwan Konjew mit der roten Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Seit Jahren schwelt ein Streit um die in den 1950er Jahren aufgestellte Statue. Die Bezirksverwaltung wollte das Denkmal zunächst entfernen, hat aber dann stattdessen eine Tafel mit zusätzlichen Informationen daran angebracht. Der Text beschreibt die Rolle Konjews bei der Befreiung Prags, aber auch bei der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes von 1956, bei dem Bau der Berliner Mauer und bei der Vorbereitung des Einmarsches in die Tschechoslowakei 1968. In České Budějovice wurde am Donnerstag Agrarsalon Země Živitelka eröffnet. Daran nehmen fast 600 Aussteller teil. Die größte Agrarmesse Tschechiens findet in diesem Jahr unter dem Motto Herausforderungen der tschechischen Landwirtschaft statt. Auf der mittelalterlichen Burg Helfstein wird am Freitag das größte europäische Schmiedetreffen mit dem Titel Hefeiston eröffnet. Mehrere hundert Schmiede aus der ganzen Welt sollen dabei sein. In diesen Tagen direkt vor dem Hefeiston findet ein einwöchiges Forum der Schmiede auf der Burg statt. Die Teilnehmer am Hefeiston bringen ihre Werke mit, die auf dem ganzen Burggelände ausgestellt werden. Letztes Jahr wurden mehr als 200 Exponate auf Helfstein gezeigt. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien meist heiter, im Süden und Osten des Landes bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Ahoi und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Sendung. Sie hören Radio Prag, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon ist für Sie Angelina Sortinu. Seit Mai war in der Regierung um das Amt des Kulturministers gestritten worden. Doch es scheint, als gäbe es jetzt endlich eine Lösung für die langwierige Personaldebatte. Wie diese aussieht, hören Sie gleich zu Beginn unserer Sendung. Genau 50 Jahre nachdem die Kommunisten die Proteste gegen die sowjetische Besatzung blutig unterdrücken ließen, hat am Mittwoch in Prag ein Gedenkmarsch stattgefunden. In unserem zweiten Beitrag erfahren Sie mehr darüber. Am frühen Nachmittag des 22. Oktober 2018 eröffnete in Afghanistan ein junger einheimischer Soldat das Feuer auf eine tschechische Patrouille. Kurze Zeit später ist er selbst tot. Was passierte mit dem Attentäter auf dem Stützpunkt Chindand? In unserer Rubrik Schauplatz erfahren Sie in gut 10 Minuten die Hintergründe. Nun wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß bei unserer Sendung. Bleiben Sie dran! Musik. Nach 3 Monaten Streit um das Amt des Kulturministers ist die Regierungskrise in Tschechien beigelegt. Am Mittwoch nominierten die Sozialdemokraten einen Kandidaten, der allem Anschein nach auch Kulturminister werden wird. Es ist der frühe Außenminister Lubomír Zaorálek. Tiljanca fasst zusammen.
Eines kann man Zaorálek sicher nicht absprechen, dass er ein erfahrener Politiker ist. Der 62-jährige Sozialdemokrat soll nun den vakanten Posten des Kulturministers übernehmen. Dazu sagte der Vorsitzende seiner Partei, Jan Hamáček. Zaorálek sei erfolgreich Vorsitzender des Abgeordnetenhauses und Außenminister gewesen. Und er werde auch das Kulturministerium gut leiten, so Hamáček. Als die Sozialdemokraten vor 1,5 Jahren die aktuelle Koalition mit der Partei ANO eingehen wollten, sprach sich Lubomír Zaorálek allerdings dagegen aus. Am Mittwoch musste er erläutern, warum er nun seine Meinung geändert hat. Zaorálek verwies dabei unter anderem auf den 3-monatigen Streit um den Posten des Kulturministers. Ich denke, dass es so nicht weitergehen konnte. Außerdem gefällt es mir nicht, dass so langsam hier in Tschechien ein präsidentielles anstatt eines parlamentarischen Regierungssystems entsteht. Ich habe es als Verpflichtung empfunden, alles dafür zu tun, dass die Probleme gelöst werden. Seit Mai war um den Kulturminister gestritten worden. Die Sozialdemokraten wollten den damaligen Ressortchef abberufen, doch Staatspräsident Miloš Zeman blockierte dies zunächst. Erst vor 2 Wochen lenkte Zeman ein. Doch den neuen sozialdemokratischen Kandidaten Michal Šmarda zu ernennen, das lehnte der Staatspräsident weiter ab. Vergangene Woche sagte dann auch noch Premier Andrej Babiš, dass er sich Šmarda nicht im Kabinett vorstellen könne. Darauf bat dieser, seine Kandidatur zurückzuziehen. Lubomír Zaorálek scheint für alle Beteiligten nun eine akzeptable Wahl zu sein. So auch für Präsident Zeman, wie dessen Sprecher Jiří Ovčáček bestätigte. Wenn der Vorschlag offiziell vom Premier vorgelegt wird, dann trifft sich Zeman mit Zaorálek. Darauf folgt dann die eigentliche Ernennung. Einen konkreten Termin suchen wir noch, aber ich kann versichern, dass dieser Schritt innerhalb von wenigen Tagen erfolgen wird. Bekannt ist mittlerweile, dass der Staatspräsident am Montag den möglichen neuen Kulturminister zu einem Gespräch empfängt. Im Übrigen hat auch Premier Babiš keine Vorbehalte gegen den künftigen sozialdemokratischen Ressortleiter. Dabei hatte Zaorálek dem ANO-Parteichef vor 2 Jahren im Wahlkampf unter anderem vorgeworfen, die Demokratie zu untergraben. Doch der Premier sagt nun, mit Herrn Zaorálek habe ich kein Problem. Wir waren bereits gemeinsam in einer Regierung. Da hatten wir zwar mehrere Meinungsverschiedenheiten, aber prinzipiell habe ich damit kein Problem. Bei den Kommunisten kommt der Vorschlag der Sozialdemokraten sogar ziemlich gut an. Sie haben mit ihren Stimmen ermöglicht, dass das Minderheitskabinett im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit gefunden hat. Kommunistenchef Vojtěch Filip. Ich kenne Lubomír Zaorálek schon seit langer Zeit. Daher weiß ich auch, dass er früher in Ostrau als Dramaturg für das Fernsehen gearbeitet hat. Das heißt, er dürfte genügend Erfahrungen im Bereich Kultur haben. Ich denke, dass dies endlich ein Kandidat ist, der sowohl einen Bezug zur Kultur hat, als auch die Fähigkeiten eines Managers mitbringt. Aus den Kreisen der Kultur gab es ebenfalls schon positive Rückmeldungen. Teile der Opposition sind jedoch skeptisch, ob sich Zaorálek tatsächlich auch fachlich auskennt. Die konservativen Parteien sind wiederum entsetzt, besonders über das monatelange Gezerre um das Kulturministerium. Martin Kupka ist stellvertretender Vorsitzender der Bürgerdemokraten. Es zeigt sich, dass nicht der Premier über die Zusammensetzung der Regierung entscheidet, sondern der Staatspräsident. Dies widerspricht jedoch der Verfassung. Und der Premier hat dieses Vorgehen ermöglicht. Es scheint, dass er in Kooperation mit dem Präsidenten eine neue politische Ordnung schafft, die eher einem präsidentiellen System gleicht als einem parlamentarischen.
Soweit Till Janzer. Ein Jahr nach dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen im August 1968 gingen die Menschen in der Tschechoslowakei erneut auf die Straßen, um gegen die Okkupation zu protestieren. Die Kommunisten griffen damals brutal durch. Dabei wurden Demonstrierende nicht von den Besatzern, sondern von Tschechoslowaken erschossen. Genau daran erinnert wurde am Mittwoch in Prag. Mehrere tausend Menschen nahmen an einem Umzug durch die Stadt teil, bei dem auch gegen Präsident Zeman und den populistischen Premier Babiš protestiert wurde. Martina Schnabergova war dabei.
Aus den Lautsprechern am Wenzelsdenkmal erklangen zuerst die Rundfunknachrichten vom 21. August 1968. Es folgte das Lied mit dem Titel Tiger Blues 69. Die Sängerin und Bürgerrechtlerin Marta Kubischewa habe den Song vor 50 Jahren 7 mutigen Russen gewidmet, die auf dem Roten Platz in Moskau gegen die Okkupation der Tschechoslowakei protestiert hatten, erklärte Mikuláš Mynář. Der Theologiestudent ist Begründer des Vereins 1 Million Augenblicke für die Demokratie. Der Verein hat die Kundgebung initiiert.
Vor genau 50 Jahren fanden an diesem Ort Bürgerproteste statt. Damals griffen tschechoslowakische Sicherheitskräfte durch. Heute sind hier unter uns viele Zeitzeugen. Es ist keine tote Vergangenheit. Die Ereignisse betreffen uns immer noch. Wir sind sehr dankbar, dass wir auch dank den Opfern und Bemühungen unserer Vorfahren freie Wahlen haben. Dabei spüren wir jedoch vermutlich alle eine bestimmte Verlegenheit darüber, dass der jetzige Premier ein ehemaliger Stasi-Agent ist, gegen den ermittelt wird und der zudem in einem Interessenskonflikt steht. Unser Staatspräsident verletzt grob die Verfassung. Anstelle der Opfer von 1968 zu gedenken, schweigt er und trifft sich an diesem Tag mit dem Parteichef der Kommunisten. Obwohl die heutige Kundgebung vor allem eine Gedenkveranstaltung ist, kann man nicht so tun, als ob in der Gegenwart nichts Wichtiges passieren würde. Die vergangenen Ereignisse sind immer noch aktuell.
Einige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen schilderten anschließend ihre Erlebnisse von 1969. Unter ihnen war eine Ärztin, die damals in einer Prager Klinik Totenscheine für 2 junge Männer ausfüllen musste. Diese waren von den Volksmilizen erschossen worden. Die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt und untersucht worden. Zu den Versammelten sprach auch die ehemalige Fernsehmoderatorin Kamila Moučková. Sie hatte 1968 in den Fernsehnachrichten über den Einmarsch der Okkupanten informiert. Bald danach wurde sie entlassen und erhielt ein Berufsverbot für Medien. Moučková war dann eine der ersten, die die Charta 77 unterzeichneten und sich der gleichnamigen Bürgerrechtsbewegung anschlossen. Heutzutage lebe man hierzulande viel besser als anderswo in der Welt, sagte die frühere Moderatorin.
Aber wie steht es um die Moral, die Gerechtigkeit, die Verantwortung? Wer wird sich darum kümmern? Die Menschen, die wir gewählt haben, sollten sich kümmern, aber sie tun dies nicht. Wir haben einen Staatspräsidenten, der 30 Jahre nach der Samtenen Revolution und 51 Jahre nach 1968 Richtung Moskau und das kommunistische China schaut. Ich habe ernsthafte Befürchtungen, dass sich unser demokratisches System allmählich in eine Diktatur der Professionellen verwandelt, also derjenigen, die Macht haben. Es ist kaum zu glauben, dass die Kommunisten heute sogar die Regierung beraten und überall in hohen Posten vertreten sind. Dies finde ich gefährlich. Lassen wir uns das nicht gefallen.
Die Teilnehmer der Kundgebung zogen vom Wenzelsplatz zum Sitz der Kommunistischen Partei. Vor dem Gebäude stellten sie einen symbolischen Sarg mit den Namen und den Fotos der Opfer von 1969 ab. Es folgte eine Schweigeminute. Viele Teilnehmer der Kundgebung zeichneten zudem mit Kreide die Umrisse ihrer Schuhe auf die Straße, um, wie es hieß, Spuren zu hinterlassen. Einige schrieben dazu auf den Gehsteig Bemerkungen wie »Zieht nach Russland auch mit Zeman« oder »Ich vermisse Václav Havel sehr«. Über den Altstädter Ring und die Karlsbrücke ging es dann zur Prager Burg. Am Masaryk-Denkmal auf dem Hradčiner Platz wurde die Kundgebung mit dem Gesang der Nationalhymne beendet.
Das war ein Beitrag von Martina Schnabagowa. Und soweit auch unser heutiges Tagesecho. Sie hören weiterhin Radio Prag, den Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Nur einige wenige Menschen wissen wohl, was in der Nacht des 22. Oktober vergangenen Jahres auf dem Militärstützpunkt in Shindad in Afghanistan wirklich passiert ist. Am Tag hatte ein 19-jähriger afghanischer Soldat auf eine Patrouille tschechischer Soldaten geschossen. Einer der Militärs wurde getötet, zwei weitere verletzt. Stunden später ist auch der Angreifer tot. War er beim Verhör gefoltert worden? Haben sich vielleicht sogar Tschechen eines Kriegsverbrechens schuldig gemacht? Diesen Fragen gehen amerikanische Ermittler nach und seit Ende Juli auch die tschechische Militärpolizei. Mehr von Till Janzer.
Schauplatz.
Als es zu dem Vorfall kommt, ist dies bereits der vierte Angriff aus den eigenen Reihen in Afghanistan in einem Jahr. Wahidullah Khan wird von den NATO-Truppen ausgebildet. Aus bis heute ungeklärten Gründen eröffnet er am frühen Nachmittag des 22. Oktober 2018 das Feuer auf eine tschechische Patrouille. Dabei erschießt er den Hundeführer Tomáš Procházka und verletzt zwei von dessen Kameraden. Was danach mit dem Attentäter auf dem Stützpunkt Shindand passiert ist, dem ist Jaroslav Spurný nachgegangen. Der Journalist von der Wochenzeitung Respekt hat versucht, das Puzzle an Informationen zusammenzusetzen. Allerdings ist mehr unklar als bisher bekannt. Eines ist aber belegt, wie Spurný vergangene Woche gegenüber den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks erläutert hat.
Ten údajný střelec.
Wahidullah Khan ging nach den Schüssen zu seinem Vorgesetzten, übergab ihm seine Waffe und bekannte sich zu der Tat mit den Worten: Ich habe gerade einen Amerikaner getötet. Seine afghanischen Kameraden nahmen ihn dann fest und kleideten ihn in Zivil. In der Folge kam heraus, dass der getötete NATO-Soldat nicht Amerikaner, sondern Tscheche gewesen ist. Die Afghanen meldeten dies der tschechischen Führung. Wenn ein Soldat unter solchen Umständen umkommt, haben die Soldaten der NATO-Kräfte das Recht, den mutmaßlichen Terroristen zu verhören.
Dieses Vorgehen nennt sich taktisches Verhör. Man will herausfinden, ob der Verdächtige an eine Terrororganisation angebunden war, ob er Hintermänner hatte und welches sein Motiv war. Da sich Wahidullah Khan zuvor gestellt hatte, kommt es bereits in den folgenden 2 Stunden zum Verhör. Über den Verlauf solcher Befragungen wird normalerweise ein Protokoll geführt. Doch Jaroslav Spurný sagt:
Es gibt keinerlei Aufzeichnungen über das Verhör von Wahidullah Khan, das die tschechischen Soldaten geführt haben. Entweder sind sie verloren gegangen oder es wurde gar kein Protokoll angefertigt. Aus unterschiedlichen Quellen weiß ich nur, dass sich die Aussagen der Soldaten zum Verlauf der Befragung relativ stark voneinander unterscheiden. Das ist das erste große Problem dieses Falls.
Viele dieser Informationen stammen aus den derzeitigen Ermittlungen der tschechischen Militärpolizei und aus jenen der amerikanischen Militärstrafverfolgungsbehörde CID. Demnach verhören die amerikanischen Truppen Wahidullah Khan auch noch einmal 2 bis 3 Stunden. Dann übernehmen erneut die Tschechen den Todesschützen, aber nur, um ihn zu bewachen. Nach ungefähr 1 Stunde kommen afghanische Soldaten und wollen ihn in eine Zelle bringen. Zu dieser Situation gäbe es unterschiedliche Aussagen, erläutert Journalist Spurný.
Die ursprünglichen Aussagen der tschechischen Soldaten lauten wie folgt: Als die afghanischen Militärs Wahidullah Khan übernahmen, sei dieser auf eigenen Beinen gegangen. Die afghanischen Zeugen sagen aber, dass Khan bereits da nicht mehr laufen und sitzen konnte. Deswegen seien sie mit einem Kastenwagen gekommen, hätten den Verdächtigen dort hineingeladen und ihn ins eigene Untersuchungsgefängnis gebracht.
An den ursprünglichen Aussagen der tschechischen Soldaten hat Spurný jedoch starke Zweifel, nachdem er den Ermittlungsstand der Amerikaner einsehen konnte.
Es
ist nahezu sicher, dass Wahidullah Khan nicht von seinen eigenen Leuten geschlagen worden sein kann. denn ab da ist der Verlauf auf die Minute dokumentiert. Die afghanischen Militärs brachten ihn in die Zelle, dort wurde Khan bewusstlos. Sie riefen einen afghanischen Arzt, der hat dann versucht, ihn wieder zu Bewusstsein zu bringen.
Als das nicht klappt, wird Wahidullah Khan zunächst in eine Praxis gebracht. Dort werden schwere Verletzungen festgestellt und der junge Mann wird in ein amerikanisches Militärkrankenhaus verfrachtet. Nach einer weiteren Stunde, in der die Ärzte vergeblich versuchen, Khan wieder zu Bewusstsein zu bringen, stirbt dieser. Im Obduktionsbericht heißt es nachher, der Grund seien tödliche Verletzungen gewesen. Umgehend nimmt die amerikanische CID ihre Ermittlungen auf. Am nächsten Tag untersuchen die Militärstrafverfolger den Raum, in dem die Verhöre durch die Amerikaner und die Tschechen stattgefunden haben.
Sie fanden an vielen Stellen in dem Raum Blut von Wahidullah Khan, an den Möbeln, auch am Stuhl, auf dem er saß, aber zudem an der Wand und sogar an der Decke. Die tschechischen Soldaten haben in Ermittlungen gesagt, dass sie Khan nicht geschlagen hätten. Doch es gibt Aussagen der amerikanischen Soldaten und des afghanischen Übersetzers gegenüber der CID, dass Wahidullah Khan bereits bei ihrer Übernahme von den Tschechen in einem schlechten Zustand gewesen und wohl geschlagen worden sei.
Es steht also Aussage gegen Aussage. Doch auch die tschechische Seite nimmt Ermittlungen auf zum Tod des mutmaßlichen Attentäters und zu den Schüssen auf die eigenen Soldaten. Dazu schickt Prag eine militärische Untersuchungskommission nach Schindand. Laut den Informationen von Spurni geht diese aber äußerst schlampig vor. Der Verhörraum wird nicht unter die Lupe genommen, nach dem Verhörprotokoll wird nicht gesucht und die Befragung der tschechischen Soldaten bleibt oberflächlich. Am 27. November veröffentlicht die New York Times einen Artikel zum ungeklärten Tod von Wahidullah Khan. Die Journalisten haben dazu auch seine Eltern befragt. Demnach war ihr Sohn kein Terrorist, sondern er wollte den Tod eines Verwandten rächen. Zudem bestätigt ein Pathologe der Times, dass der junge afghanische Soldat an den Folgen von Folter gestorben sei. Aus Prag reagiert Verteidigungsminister Lubomir Metnar auf den Artikel. Er sagt, seine Informationen schlössen aus, dass tschechische Soldaten an dem Tod des afghanischen Attentäters beteiligt gewesen seien. Der Fall wird dann nach der Rückkehr der Untersuchungskommission aus Afghanistan von den Behörden hierzulande auch nicht weiter untersucht. Außerdem wird die Staatsanwaltschaft nicht informiert, wie dies eigentlich vorgeschrieben ist. Laut Spurni drängt man wohl die tschechische Militärpolizei sogar dazu, selbst nicht aktiv zu werden und die Schlüsse der Kommission zu übernehmen. Doch die amerikanische CID ermittelt weiter. Und in den USA wundert man sich über die mangelnde Kooperation von tschechischer Seite.
Anfang Mai dieses Jahres schloss die CID ihre Ermittlungen ab. Für sie war danach sehr wahrscheinlich, dass die tschechischen Soldaten Wahidullah Khan erschlagen haben. Deswegen kontaktierten sie die tschechische Militärpolizei. Diese übergaben sie einen Bericht über ihre Ermittlungen. Dies geschah aber nicht auf offiziellem Weg, sondern eher konspirativ in Afghanistan. Die Militärpolizei leitete dann eigene Ermittlungen ein und übergab den Fall der tschechischen Staatsanwaltschaft. Erst ab da, mehr als ein halbes Jahr nach dem Tod von Tomáš Procházka und Wahidullah Khan, liefen also die Nachforschungen an.
Diese Nachforschungen richten sich zunächst gegen vier Mitglieder der tschechischen Militärkommission, die im Oktober vergangenen Jahres nach Afghanistan geschickt worden ist. Der Vorwurf lautet, ein schweres Verbrechen nicht gemeldet zu haben. Über mögliche nachfolgende Ermittlungen zum Tod von Wahidullah Khan ist bis heute nichts bekannt. Dennoch wagt Jaroslav Spurni auch eine Einschätzung dieses Falls.
Die tschechische Staatsanwaltschaft scheint wie ihre amerikanischen Kollegen und die US-Militärpolizei davon überzeugt zu sein, dass es hier zu einer schweren Straftat gekommen ist. Denn der zugehörige Paragraph lässt sich nur in ernsten Fällen wie einem Mord oder schwerer Korruption anwenden. Und die ermittelnden Behörden scheinen auch zu dem Schluss gekommen zu sein, dass die tschechische Armee versucht hat, alles unter den Teppich zu kehren.
Die tschechische Öffentlichkeit erfährt davon aber erst vor knapp 2 Monaten, als eine eigentlich geheime diplomatische Note aus Kabul nach Prag bekannt wird. Außenminister Tomáš Petříček bestätigt gegenüber dem tschechischen Rundfunk den Erhalt der Note, ohne aber den Inhalt zu nennen. Spurný sagt, seinen Informationen nach stehe dort, dass die afghanische Seite den Tod von Wahidullah Khan als Kriegsverbrechen bewerte. Das würde bedeuten, so der Journalist, dass der Fall sogar vor ein internationales Strafgericht kommen könnte. Mittlerweile ist auch Verteidigungsminister Metnar vorsichtiger geworden in seinen Aussagen. Anfang August sagt er, Zitat,
sollten die Ergebnisse der Ermittlungen zeigen, dass tschechische Soldaten internationales Recht gebrochen haben, dann werden selbstverständlich daraus Konsequenzen gezogen.
Wir werden den Fortgang der Ermittlungen auch bei Radio Prag weiter verfolgen. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Es lohnt sich aber immer, auch einen Blick auf unseren Facebook- und Twitter-Account zu werfen. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon war für Sie Angelina Sortino. Sie hörten Radio Prag, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch.